Kurzkonferenz der Gemeinde Bonn-Karlsruhe in Bad Kissingen. Das Thema der Konferenz: Christus kennen für die Vollendung von Gottes Werk. Zweite Versammlung: Gott vollendet, was er begann.
Zusammensein, Herr. Und wir beten, dass du uns alle neu die Augen öffnest, neu zu uns sprichst, Herr. Oh, Herr, dein Wort ist unsere Rettung, Herr. Amen. Ja, der Herr, der lebendige Gott, nimmt uns mit hinein in seine Gemeinschaft und da drin entsteht etwas. Und was dort entsteht, das wird Gott vollenden. Ja, das ist nicht Gott, ist kein Gott, der irgendwas anfängt und dann wieder sich was anderes überlegt, so wie mancher von uns. So ging es mir schon ein paar Mal. Ich habe was angefangen in meinem Leben und dann hat man dann doch wieder keine Zeit mehr dafür gehabt oder hat es dann nicht mehr so wie ernst genommen und dann blieb es halt liegen. Gott ist nicht so. Wenn Gott was anfängt, dann macht er das auch richtig. Und das sieht man schon gleich am Anfang, als er alles geschaffen hat, gell, er vollendet sein Werk. Gell, oder als er auch den Menschen geschaffen hat. Und überhaupt, was mich so fasziniert, ist, dass selbst die Schöpfung des Menschen, die kam aus einer Gemeinschaft heraus. Du denkst, es ist doch der ewige Gott, der Alleinherrscher, der omnipotente und omnipräsente Gott. Und er entscheidet jetzt, so, ich mache jetzt mal die Menschen. Nein. Als es zu dem Punkt kam, da heißt es, jetzt lasst uns den Menschen machen. Lasst uns den Menschen machen. Mit wem spricht Gott da? Ja, es ist ein Geheimnis. Ja. Lasst uns den Menschen machen. Das kam aus einer Gemeinschaft heraus. Selbst wenn der Dreieinige Gott unter sich Gemeinschaft hat, ist das schon Gemeinschaft. Das ist die Gemeinschaft, in der später Jesus gelebt hat und wo er gesagt hat, ah, ich möchte so gern, dass ihr auch alle in diese Gemeinschaft mit hineinkommt. Okay? Und in dieser Gemeinschaft, dort geschieht Gottes Werk. Da ist auch der Wille Gottes da und dann ist auch dieser Wunsch da. Jetzt lasst uns den Menschen machen. Wir möchten den Menschen haben. Wir möchten diese Gemeinschaft erweitern. Okay? Der Dreieinige Gott möchte nicht nur unter sich Gemeinschaft haben. Ja? Und möchte auch nicht nur Myriaden von Engeln um sich herum haben, die ihm dienen und alles gut finden, was er macht. Sondern er möchte einen Partner haben. Gott möchte den Menschen haben in seinem Bild, in seiner Gleichheit, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, um ihn reinzunehmen in diese Gemeinschaft. Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ach, das ist wunderbar. Geschwister, allein schon dieser Gedanke, das ist zu groß, das ist zu herrlich. Und dass der Mensch dann natürlich, er wurde mit freiem Willen geschaffen und nach kurzer Zeit war diese Gemeinschaft wieder unterbrochen. Ja, Gott hat so gerne mit dem Menschen Gemeinschaft gehabt. Er kam abends in den Garten und sagt, Adam, wo bist du? Er sagt nicht, als er vom falschen Baum gegessen hat, sagt er nicht, Adam, was hast du angestellt? Er sagt, wo bist du? Wo bist du? Ich möchte doch mit dir Gemeinschaft haben. Dazu bist du doch da. Das ist doch deine Bestimmung und das ist auch doch deine größte Freude, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und jetzt hat Adam mit der falschen Person die Gemeinschaft angefangen. Und es passt nicht zusammen mit Gott. Denn Adam wurde vergiftet, der Mensch ist gefallen. Und wir sehen die Tragödie. Ja, es ist nichts als Schaden und Unfrieden und alles daraus entstanden, dass der Mensch weggegangen ist. Hat ihm nicht gut getan. Im Gegenteil, der Mensch ist aus der Gemeinschaft mit Gott herausgefallen. Und ist bergab gegangen. Du denkst, ah, heute geht doch alles bergauf. Ja, wir haben so tolle, gestern wieder gehört in den Nachrichten, dass die Wirtschaft 2014 doch wesentlich besser abgeschlossen hat, als man befürchtet hatte. Ja, es geht doch aufwärts. Zumindest in Deutschland. Wir haben eine gute Industrie, wir haben tolle Produkte. Ja, das werden Innovationen ohne Ende. Ja, also selbst im Autobau, ja, selbst nach über 100 Jahren Kfz-Technik wird immer wieder was dazu entwickelt, immer wieder was verbessert. Ja, das ist doch toll. Und so viele Leute, weißt du, ach, wenn du so ein Auto siehst, was da alles drinsteckt an Hightech, an, ach, und auch, ist toll, ne? So ein Erstrebenswert. Aber der Mensch ist gefallen und egal, was er für tolle Sachen herstellt oder was er Tolles kann, er ist verdorben und er bringt nicht mehr Gott zum Ausdruck. Ja, er ist getrennt von Gott. Und Herr Jesus sagt mal zu den damaligen Schriftgelehrten und Pharisäern, ihr tut nach den Gelüsten eures Vaters. Und er sagt, euer Vater ist der Teufel. Ja, das heißt, sie leben nicht nach dem, was sie eigentlich vorgaben. Sie haben vorgegeben, wir sind für Gott und wir möchten doch das Gute tun. Wir möchten doch Gott gehorchen und Gottes Willen tun. Aber Jesus sagt zu ihnen, ihr tut den Willen des Teufels. Dabei lesen sie die Bibel. Glaub nicht, dass du, wenn du eine richtige Lehre in der Bibel entdeckt hast, dass das immer das Richtige ist und dass es immer gut ist und dich immer zum Ziel führt. Was wir brauchen, ist diese Gemeinschaft. Der Herr Jesus redet davon. Also ihr redet davon, ihr wisst nicht, wovon ihr redet, sagt er. Ihr kennt Gott nicht, aber ich kenne ihn. Das ist nämlich mein Vater. Und ich habe immer mit ihm Gemeinschaft. Ich mache nichts ohne ihn. Dann sagt er zu denen noch, das ist so ein bleibender Eindruck für mich in Johannes Kapitel 5. Er sagt zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, die sich Tag für Tag mit dem Wort beschäftigen. Sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen. Sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen. Also sie lernen die Bibel seit Kind, von Kind auf. Rezitieren sie. Lernen es auswendig. Weißt du, können es runtersagen. Wissen, wo was steht. Und der Herr sagt zu ihnen, ihr habt sein Wort nicht in euch wohnen. Also das Wort Christi reichlich in euch wohnen lassen, hat nicht nur was mit auswendig lernen zu tun. Nichts mit Studieren zu tun, sondern das hat etwas mit dem Leben zu tun. Das hat etwas mit der Gemeinschaft mit dem Herrn zu tun. Das Wort ohne Christus ist toter Buchstabe. Besser, es ist gefährlich sogar. Gefährlich. Es tötet. Der Buchstabe tötet. Ja, aber wir brauchen die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Wir brauchen sein Leben. Und das Leben ist das, was aufbaut. Das Leben ist das, was den Plan Gottes erfüllt. Und Gott hat zu allen Zeiten ein Werk gehabt. Gestern haben wir schon drüber Gemeinschaft gehabt. Ich war leider nicht da. Ich war sehr lang unterwegs. Wir hatten einen Stau nach dem anderen. Bin erst nach der Versammlung gekommen. Aber ich habe es noch nachgehört. Ich fand es gut, dass die Brüder das schon hochgeladen haben auf unsere Webseite und wir konnten es dann schon anhören. Gestern. Ja, nicht die ganze Nacht, sondern später Abend. Ja, ist schön. Zu allen Zeiten hat Gott ein Werk. Dieses Werk sieht nicht immer so nach außen hin, so aus, dass alle Menschen das gleich sofort wahrnehmen und erkennen. Aber Gott hat ein Werk und er vollendet sein Werk. Und wisst ihr, da gab es einen Mann, der war nicht so, er trat nicht so groß in Erscheinung, aber von ihm heißt es, er wandelte mit Gott. Muss schon damals was ganz Besonderes gewesen sein, wenn ein Mensch mit Gott wandelt. Es waren nur wenige, die nach dem Fall des Menschen immer wieder die Nähe Gottes gesucht haben. und die diese Gemeinschaft mit Gott doch nicht ganz verloren haben. Und dieser Henoch, das war einer, der hat mit Gott Gemeinschaft gehabt. Er wandelte mit Gott. Weißt du, ist doch wunderbar. Du kannst mit Gott wandeln. Mit Gott leben. Und von ihm, er ist einer der wenigen im Alten Testament, von dem man, wo es kein, da gibt's nie, er ist nicht gestorben. Er ist eines Tages einfach von seinem Ausflug, von seinem Spaziergang mit Gott nicht mehr zurückgekommen. Er wandelte mit Gott und er war weggenommen, er war nicht mehr gesehen. Das ist wunderbar, gell? Alle reden von Entrückung, ja? Wir Christen, wir werden entrückt. Und viele denken, ja, wir werden alle auf einen Schlag, werden wir alle, weil wir gläubig sind, weil wir an Jesus glauben, wir werden einfach entrückt. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Die Entrückung hat etwas mit unserem Leben zu tun. Wandeln wir mit Gott? Oder nicht? Gell? Wenn wir mit Gott wandeln, dann ist Entrückung bestimmt gar kein Problem. Gell? Die Überwinder werden entrückt. Und Überwinder sind solche, die mit Gott wandeln. Halleluja. Lasst uns mit Gott wandeln. Von Henoch müssen wir lernen. Und einer dieser Väter auch, das war der Noah. Da ging es noch einen Schritt weiter. Gell? Henochs Leben war vollendet. Er hat mit Gott gelebt und Gott hat ihn weggenommen. Wunderbar. Gell? Ihr Ende seht an, sagt auch die Schrift. Gell? Ihr Ende seht an. Da einen Start hat jeder, haben viele schon gemacht, einen guten Start. Aber ihr Ende seht an. Ich bete zum Herrn, dass mein Ende auch das Leben, so wie der Herr es für mich vorgesehen hat, dass es vollendet wird. Ja. Und bei Noah sieht man, Noah ist auch ein Mensch, der mit Gott gewandelt ist. Und dort heißt es, er fand Gnade vor den Augen des Herrn. Noah fand Gnade bei Gott. Noah war ein Mann, ein Gerechter, mitten in einer Zeit, wo Gott eigentlich die Menschheit schon aufgegeben hatte. Gott sagt, alle Menschen sind Fleisch geworden. Es reute ihn sogar, dass er die Menschen gemacht hat. So weit ging das, was damals die Menschheit getrieben hat. So tief war der Fall schon zur Zeit von Noah. Manchmal denkst du, oh, heute ist das eine schlimme Zeit. Gell? Aber ich sagte, zur Zeit von Noah war es sehr schlimm. Gott hat nicht mehr tolerieren können, was dort unter den Menschen lief, wie der Mensch sich entwickelt hatte. Und er beschloss, die Menschheit zu vernichten. Aber Noah fand Gnade. Ja? Ein Mann, der mit Gott gelebt hat und der Gott kannte. Und bei ihm sieht man, dass es nicht allein darauf ankommt, dass man Gnade vor Gott hat und nur mit Gott lebt, sondern Noah, der kriegt von Gott einen Auftrag. Woher weiß Noah, was er tun soll? Noah hat klare Anweisungen bekommen von Gott. Woher weiß er das, was er tun sollte? Er hatte Gemeinschaft mit Gott. Er hat mit Gott gesprochen. Gott hat mit ihm gesprochen. Er sagt, Noah, so, ich habe beschlossen, dass das Ende kommt. Und du, zu dir sage ich, baue einen Kasten. Baue einen großen Kasten. Hat sogar die Maße ihm gegeben. Wie lang, wie breit, wie hoch. Wie viele Etagen, wie viele Fenster, Türen, alles vorgegeben. Möchte da jetzt nicht drauf eingehen. Aber Noah ist ein Charakteristikum, wir haben es auf unserer Gliederung. Er tat alles, wie Gott ihm geboten hat. Das heißt, er hat gearbeitet für Gott. Und um es mal vielleicht mit dem einen Vers aus Philipper Kapitel 2 zu sagen, Philipper 2, Vers 12, sagt Paulus an die Philipper: Daher, meine Lieben, wie ihr ja allezeit gehorsam gewesen seid, bewirkt eure eigene Errettung mit Furcht und Zittern. Bewirkt eure eigene Errettung mit Furcht und Zittern. So, werden wir jetzt errettet durch den Glauben oder werden wir errettet durch die Werke? Ja, sind wir nicht errettet durch die Gnade, durch den Glauben, Doch, wir sind errettet durch den Glauben an Jesus Christus. Aber die Errettung ist sehr vielschichtig, vielseitig. Es umfasst sehr vieles. Du bist errettet von der ewigen Verdammnis, wenn du an Jesus Christus glaubst. Du hast das ewige Leben, wenn du an Jesus Christus glaubst. Du wirst ein Kind Gottes, wenn du an Jesus Christus glaubst. Aber in unserem Leben möchte Gott etwas erneuern, vollenden, verändern. Und das nennt die Schrift die Errettung unserer Seelen. Die Errettung unserer Seele. Wir brauchen viel Errettung. Also ich bin ein Kind Gottes geworden und plötzlich merke ich, ich bin noch so schlecht. In meinem Kopf, da dreht sich noch so vieles, da ist noch so vieles an Altlasten, würde ich mal sagen. Oder mein Wesen ist noch immer das Alte, obwohl ich mit Christus ein neues Leben angefangen habe. Deshalb brauche ich Errettung. Ich brauche viel Errettung. Errettung von meinen eigenen Gedanken. Errettung von meinen alten Wegen. Von dem durch die Väter überlieferten Wandel muss ich gerettet werden. Ich muss von so vielem gerettet werden. Nicht nur von der Sünde. Selbst von meinem guten Fleisch muss ich gerettet werden. Nicht nur vom bösen Fleisch. Gell? Vor Gott kann kein Fleisch gerecht werden. So, jetzt versuche ich Gott zu gefallen. Das funktioniert nicht. Deswegen diese Errettung, von der hier in Philipper 2 die Rede ist, das ist die Errettung unserer Seele, indem wir mit Gott zusammenwirken. Denn im nächsten Vers heißt es, denn Gott ist es, der in euch beides wirkt. Denn Gott ist es, der in euch beides wirkt. Das ist Prinzip Gottes. Bewirket eure eigene Errettung, denn Gott ist es, der in euch beides wirkt. Und Noah bewirkte seine Errettung. Da sieht man das Bild, wie das aussieht. Noah fand Gnade vor Gott. Gott hat ihn verschont vom Gericht. Gott hat ihn in seine Gemeinschaft mit hineingenommen und hat ihm gezeigt, was er tun will. Wie wir gehört haben, Gott tut nichts, es sei denn, er offenbart es zuvor seinen Propheten. Dem Noah hat er es offenbart. Ich werde die Welt richten. Da wird eine große Flut kommen. Aber dir sage ich, wie du davon gerettet wirst. Du kriegst von mir einen klaren Auftrag. Baue einen Kasten. Halleluja. Und dann sieht man schon, diese Errettung, die Noah erfährt, ist nicht nur für ihn persönlich, ich werde gerettet, ja, sondern es ist ein Kasten. Nicht nur eine Tonne, weiß, wo er gerade reinpasst. Naja, so eine Überlebenskapsel hätte ja auch sein können. Aber es war ein Kasten, ein großer Kasten. Da mussten viele mit rein, mindestens seine Familie kam mit rein. Seine ganze Familie. Mit den Schwiegertöchtern, alle mit rein. Und die ganze Schöpfung wurde hinübergerettet in ein neues Zeitalter. Die ganzen Tiere. Das ist das Prinzip, das wir auch im Neuen Testament haben, was Gott tun möchte. Er hat eine neue Schöpfung mit uns hervorgebracht. Durch Christus kommt eine neue Schöpfung hervor. Und wir müssen daran mitwirken. Es ist nicht was, was vom Himmel fällt. Nicht was so geht, sondern Paulus sagt, bewirkt eure eigene Errettung. Was hat der Noah jeden Tag gemacht? Der hat gesägt, gebohrt, gehämmert, dann geklebt, gemessen. Bitte? Holz geholt, genau. Er hatte Arbeit. Der war sein ganzes Leben beschäftigt. Ja, sein Leben stand unter dem Motto, wir bauen die Arche. Projekt Arche. Es war sein Lebensprojekt. Ja, wir müssen uns auch fragen, was ist unser Lebensprojekt? An welchem Projekt arbeiten wir? Denkst du, Gott hat für unser Leben heute, für unsere Zeit kein Projekt? Die Arche ist ein Bild auf die Gemeinde. Schwester, die Errettung, die wir erfahren, ist nicht nur individuell ich und der Herr. Sondern die Errettung, die wir erfahren, hat sehr viel mit der Gemeinde zu tun. hat mit dem ganzen Werk Gottes zu tun in unserer Zeit. Der Herr baut mit uns die Arche. Für unsere Errettung. Wenn du an der Gemeinde baust, du gibst dich hin für den Aufbau der Gemeinde. Das ist deine Rettung. Wenn wir gemeinsam daran bauen und lernen, auf den Herrn zu hören, wie er die Gemeinde baut, es ist sein Werk. Deswegen, da gibt es kein oder wenig Interpretationsspielraum. Wenn Gott ein Werk hat, dann hat er halt sein Werk und dann hat er seinen Plan. Und dann hat er seine klaren Vorgaben. Wir können nicht denken, ja, wenn Gott heute Gemeinde baut, ach, wie baut denn ihr Gemeinde? Ja, wir bauen da aber anders. Aber wir haben da einen anderen Plan. Wir finden das aber besser, wenn man so und so macht. Wisst ihr, wir haben einen klaren Plan. Wir lassen uns vom Herrn zeigen, auch wie der Plan verstanden wird. Ja, nicht immer, also nicht jeder, der dieses Buch hat, versteht auch, was da drin steht. Wir brauchen deshalb gleichzeitig die Gemeinschaft mit dem, der das geschrieben hat. Die ganze Schrift ist von Gott gehaucht. Das ist Gottes Hauch, Gottes Atem, Gottes Leben. So, was machen wir damit? Wir müssen es einhauchen, einatmen. Wir müssen es nehmen als Geist und Leben. Und dann sagt es uns so viel. Da tut sich so vieles auf. Auch die Art und Weise, wie Gott seine Gemeinde baut. Auf jeden Fall, das ist wunderbar. Zur Zeit Noahs wollte ich nirgends anders sein, als bei diesem Projekt beteiligt. Das ist auch die Garantie, dass wenn der Regen kommt, wenn die Flut kommt, dann bin ich in Sicherheit. Halleluja. Allein schon bin ich manchmal auf der sicheren Seite. Ja, lob den Herrn. Geschweige davon, dass die ganze Schöpfung darauf wartet, dass sie auch mitgerettet wird. Sehen wir in Römer Kapitel 8. Die ganze Schöpfung liegt in Geburtswehen. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass die Söhne Gottes endlich offenbart werden. Dass die Schöpfung frei gemacht wird. Von der Knechtschaft. Frei, weil die ganze Schöpfung ist genauso unter der Sünde versklavt. Genauso verdorben, ist mit hineingerissen in den Fall des Menschen. Und muss gerettet werden. Lob den Herrn. Das ist unser Auftrag. Noah tat alles, was der Herr ihm geboten hat. Und er baut die Arche. Und was machen wir heute? Wir bewirken unsere Errettung. Mit Furcht und Zittern. Das hat auch damit zu tun, dass wir die Sache ernst nehmen. Es ist nicht eine Kleinigkeit. Wenn Gott uns die Gemeinde offenbart, denke nicht, das ist irgendwie ja auch so, kann man auch so sehen. Ja, das ist auch so ein Aspekt unter vielen. Nein, Geschwister, wenn es darum geht, dass der Herr uns etwas gezeigt hat, dann müssen wir dafür uns auch entsprechend hingeben und diesen Weg auch konsequent weitergehen. Und im ganzen Alten Testament, gerade gestern Abend kam auch schon der Abraham zur Sprache. Abraham ist ein Vorbild für uns. Genauso wie Noah lebt er in einer Zeit, die gegen Gott steht. In Ur in Chaldea, dieses Land war voller Götzendienst. Eine Hochkultur und doch gefallen. Es ist der gefallene Mensch, der sich dort zum Ausdruck bringt und verwirklicht. Und da mittendrin ein Abraham mit seiner Familie. Und Gott sagt zu ihm, zieh aus. Zieh aus. Geh raus aus deiner Umgebung, aus deiner Verwandtschaft. In ein Land, das ich dir zeigen werde. Das ist, der war dort in diesem Babylon, im alten Ur, dort Zweistromland. Dort war alles. Da war die Menschheit sehr weit entwickelt. Die Zivilisation bot sehr vieles. Da konnte man sich verwirklichen. Konnte man ein gutes Leben führen. Und der Abraham wird da rausgerufen. Gott sagt, komm, folge mir. Ein Mann rausgerufen, das ist Gottes Werk. Du denkst, ah, dieser große Gott, er muss doch dort in Ur in Chaldea eine große Erweckung muss es dort geben. Und diese ganzen Hunderttausende von Menschen, die müssen doch jetzt, diesen lebendigen Gott kennenlernen und errettet werden. Gottes Prinzip ist oft ganz anders, als wir es machen würden. Gott hat keine Werbekampagne gestartet, sondern er hat einen einzigen rausgerufen. Und den hat er in seine Gemeinschaft mit hineingenommen. Abraham, komm mal mit. Und ich glaube, dass erst, nachdem er dann mal rausgekommen war aus Ur, dass er dann überhaupt erst diesen Gott immer mehr kennengelernt hat. Dann, wenn diese ganzen anderen Ablenkungen nicht mehr so da sind, dann kannst du besser Gemeinschaft haben. Und obwohl der Abraham dann auf halber Strecke irgendwo dann doch sich niedergelassen hat, wieder eine Zeit lang, und nicht den ganzen Weg immer gleich mitgegangen ist, er war der Vater des Glaubens. Er war auch schwach geworden zwischendurch, aber Gott stellt ihn uns hin als unser Vorbild. Das ist der Vater des Glaubens. Und wir sollen wie er weiter diesem lebendigen Gott folgen. Okay. Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Ist es nicht wunderbar? Und Gott, es heißt sogar, er wurde der Freund Gottes genannt. Okay. Ein Freund Gottes. Möchtest du nicht ein Freund Gottes sein? Ah. Wir sollen alle Freunde Gottes sein. Amen. Gott kennen, mit ihm sprechen, mit ihm die Gemeinschaft pflegen und uns von ihm führen lassen. Und Gott hat dem Ruf gefolgt. Fragt man sich, wie kann er den Ruf hören? Wo ist Babylon? Ist doch so laut, so interessant, so voller Impulse. Und da hört er doch den Impuls von Gott. Er nimmt das Rufen Gottes wahr. Das ist erstaunlich. Und da gibt es eine Stelle in Apostelgeschichte Kapitel 7. Es ist die Rede von Stephanus vor dem Hohen Rat, wo er dort den ganzen Ratschluss Gottes darlegt, der Stephanus, und er fängt mit Abraham an. Er erzählt die ganze Geschichte des Volkes Israel, beginnt bei Abraham. Und er sagte, ihr Männer, Brüder und Väter, hört mir zu, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist im Alten Testament nicht erwähnt. Das hat der Stephanus gesehen im Geist. Weil, warum? Er hatte auch die Herrlichkeit von Christus gesehen. Stephanus selber weiß, wie das ist. Weißt du, wenn du nur eine Wahrheit weißt über Gott, das bringt dich noch nicht viel, das verändert noch nicht so viel. Aber wenn du Gottes Herrlichkeit siehst, das motiviert. Da stehst du auf. Da kannst du rausgehen aus deiner alten Umgebung. Gell? Und da bist du bereit zu folgen. Gell? Wird deswegen der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Halleluja. Und das sieht man auch bei den Jüngern. Sie haben dort nicht nur einen Menschen gesehen, der gute Lehren verkündigt oder der auch mal ein Wunder tut, sondern sie haben die Herrlichkeit Gottes gesehen in Jesus. Wir sahen seine Herrlichkeit. Sagt Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit. Und das hat sie dazu gebracht, dass sie diesem Jesus folgen. Die haben alles andere verlassen. Der eine oder andere von uns, der schleppt noch manches mit sich rum. Wisst ihr, wir müssen mehr seine Herrlichkeit sehen. Oh Herr, wenn ich dem Herrn manchmal in meinem Leben nicht so den Raum gebe, der ihm zusteht, dann liegt es nur daran, ich habe noch zu wenig seine Herrlichkeit gesehen. Herr, zeige mir. Zeige mir deine Herrlichkeit. Okay. Und dann sind wir jetzt bereit zu folgen. Dann folgst du. Und dann ist es auch nichts, weißt du, der Paulus, der ist Jesus gefolgt, der hat, was er durchgemacht hat. Ich habe gerade wieder 2. Korintherbrief gelesen, wie er den Korinthern schreibt, was er alles durchgemacht hat in seinem Aposteldienst, was er alles erlebt hat. Nicht nur gute Sachen, würde ich sagen, in der Überzahl Schlechtes erlebt. Geschlagen worden, Schiffbruch erlitten. Ah, so vieles, ich kann es gar nicht aufzählen. Aber Paulus sagt, ich freue mich in den Leiden für euch. Warum? Er hat diese wunderbare Herrlichkeit gesehen. Und auch die Herrlichkeit, die am Ende herauskommen wird. Gell? Und der Abraham hat eine Verheißung bekommen, nämlich, ich werde dir einen Nachkommen geben. Und dieser Nachkomme, und dann wirst du ein großes Volk werden. Du wirst sein wie der Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel. Und dann werde ich dich in dieses Land bringen, das ich dir zeigen werde. Und das Land wird euch gehören, wird deine Nachkommen gehören. Abraham war alleine. Und dann hat er auch noch gar keine Kinder. Kinderlos. Und Gott kommt zu ihm und sagt, gestern hatte ich die Geschichte gehört. Olaf hat es so schön erzählt. Gott besucht ihn. Dort am Hain Mamre. Besucht ihn. Drei Männer kommen zu Abraham. Abraham weiß sofort, das ist der Herr. Weiß nicht, woher er das weiß. Er wusste das. Sofort das Zelt geöffnet. Platz. Sofort Kalbschlachten. Essen auf Tischen. Kochen. Jetzt gibt es Gemeinschaft. Gemeinschaft. Wir haben Zeit. Wenn man dort in der Wüste ist, da hat man Zeit. Bei uns ist oft nicht so, gell? Wir sind hier in diesem hochtechnisierten Deutschland. Weißt du, wer hat denn heute noch Zeit? Wir hatten Zeit. Selbst als Lehrer hast du nicht mehr so viel Zeit wie früher. Ständig gibt es irgendwelche Änderungen, irgendwelche Lehrplanänderungen, Schulartänderungen. Laufend wird irgendein neues Projekt durchgezogen und kommst gar nicht mehr zur Ruhe. Der Abraham, der hatte das gut, der saß vor seinem Zelt und wartet, bis der Herr kommt. Und dann saßen sie dort, ich weiß nicht wie lange, und haben Gemeinschaft gehabt. Ist gut. Gell? Maria ist so ein Vorbild. Gell? Die Martha, die war so busy, beschäftigt. Ne? Immer auf Zack. Ja? Handdampf in allen Gassen. So viel für den Herrn machen. Guck mal, der Herr kommt zu Besuch. Hey, hast du schon eingekauft? Und guck mal, ey, da muss man noch durchsaugen. Und jetzt muss man noch... Vielleicht müssen wir noch ein paar... noch was kaufen, vielleicht noch irgendwas ändern in der Wohnung. Das ist doch... Ja, ja. Und schon bist du voll in dieser Mühle drin. Kommst nicht mal zum Luftholen, nicht mal zum... zur Ruhe, zur Besinnung. Und die Maria, was macht sie? Die Maria interessiert es gar nicht, was in der Küche läuft. Sie hat Jesus gesehen, seine Herrlichkeit gesehen und wollte mit ihm diese Gemeinschaft nicht verpassen. Kein Wort wollte sie verpassen. Saß dort bei den Jüngern im Wohnzimmer und die Martha, die dreht am Rad in der Küche. Natürlich heißt es nicht, dass wir in der Gemeinde keine Dienste brauchen, sondern oder dass wir nicht mehr unseren Verpflichtungen nachkommen sollen. Aber es ist eine Haltung, die wir brauchen, die wir von Maria lernen. Das muss Priorität in unserem Leben haben. Zuerst die Gemeinschaft mit dem Herrn. Zuerst die Gemeinschaft mit dem Herrn suchen. Und selbst, es gibt auch ein Geheimnis, selbst mitten in deinem Alltagstrubel, in deiner Hektik, gibt es doch die Möglichkeit, mit dem Herrn in dieser Verbindung zu bleiben. Das ist das Wunderbare. In unserem Geist sind wir immer auch in der Ruhe Christi. Und haben wir immer die Möglichkeit, Gemeinschaft mit dem Vater zu haben. Das ist wunderbar. Wir bleiben in der Gemeinschaft. Bleibet in mir, sagt der Herr. Und dann hat Abraham noch einen Nachkommen bekommen im hohen Alter, hat Gott ihm den geschenkt. Es ist ein Wunder. Und soll uns zeigen, wisst ihr, bei Gott ist es nie zu Ende. Wir denken immer, ja, jetzt ist es vorbei. Jetzt bin ich schon so alt oder jetzt ist schon alles gelaufen in meinem Leben. Gell? War ja bei Mose ähnlich. Mose, der, als er noch jung war, voller Kraft, da wollte er dem Herrn dienen. Da wollte er seinen Volksgenossen helfen, wenn sie ungerecht behandelt worden sind. Ja? Und er hatte auch eine gute Position als Sohn des Pharao oder Sohn der Tochter des Pharao, eine gute Bildung. Er wäre eigentlich ein guter Mann gewesen, um das Volk aus Ägypten rauszuführen, um dort für sie was zu bewirken. Aber Gott hat es nicht. Er hat ihn auflaufen lassen. Er hat ihn alt werden lassen. Als er jung war, war er voller Elan. Da hätte er alles gemacht für sein Volk. Und dann flieht er, geht ins Exil, ist dort irgendwo in Midian und nimmt sich dort auch eine Frau und hat dort Familie und Schafe und Ziegen und ist ein Hirte. Bis er 80 ist. Und dann erscheint ihm Gott. Ich brauche dich. Jetzt bist du dran. Sende, wen du senden willst, oder? Ich kann nicht reden. Ich kann nicht reden. Weißt du, am Hof vom Pharao ausgebildet, ganz bestimmt war er in seiner Jugend auch ein Redner. Aber er hat 40 Jahre nicht mehr geredet. 40 Jahre Schafe gehütet. Die ganzen Fähigkeiten sind verkümmert. Und Gott sagt so, jetzt kann ich dich gebrauchen. So, bei Gott geht's immer weiter. Gott vollendet, Gott macht immer am Ende noch den Sack zu, sozusagen. Bei Gott gibt's kein, ja, jetzt ist zu spät. Sicher, wenn wir dem Herrn nicht mehr treu sind und nicht ihm folgen, dann kann er natürlich auch nicht mehr an und mit uns weiterwirken. Aber wenn wir offen sind und vor ihm stehen, der Herr kann uns gebrauchen. Und er braucht uns, er braucht uns. Und nachdem der Isaak geboren war, Isaak hat den ganzen Reichtum seines Vaters, der Abraham war ja ein reicher Mann, hatte geerbt. Und er hatte dann nachher zwei Söhne. Und der eine davon, eigentlich das Schlitzohr von den Zweien, der eigentlich als Zweiter geboren war, war nachher der Erstgeborene. Ist auch ein Geheimnis. Sind auch Gottes Wege. Und bei Jakob sehen wir, Jakob war ein Betrüger. Und Gott macht aus ihm einen Fürst Gottes. Kannst du dir das vorstellen? Gott ruft einen Betrüger, macht ihn zum Fürsten Gottes. Israel. Das ist Gottes Werk. Und es zeigt uns auch, wisst ihr, wir sind alle nicht so perfekt, wenn Gott uns ruft. Wir sind nicht die Besten. Nicht viele Gute und Hohe und Edle hat Gott erwählt und berufen, sondern was nichts ist vor der Welt. Ja? Wir haben unsere Macken. Wir haben unsere Schwächen. Wir sind nicht alle so tolle Leute. Aber Gott hat es wohlgefallen, uns zu berufen. Das ist wunderbar. Das ist Gottes Wahl. Also kannst du Gott immer sagen, Gott, das hast du gewollt. Das ging von dir aus. Ich muss wirklich sagen, dass ich zum Glauben kam, das ging nicht von mir aus. Das ging vom Herrn aus. Und der Herr verändert uns. Der Herr macht aus uns andere Menschen. Und er macht aus einem Jakob, einem Fersenhalter, macht er einen Israel. Durch so viele Prüfungen, Erfahrungen, die er durchgemacht hat. Er hat nachher das Erstgeburtsrecht gehabt. Das hat der Esau einfach verkauft. Esau war es nicht so wichtig in dem Moment, als er Hunger hatte. Da war ihm das Linsengericht, war ihm jetzt im Moment näher als das Erstgeburtsrecht. War ihm wichtiger. Jetzt habe ich Hunger. Jetzt muss was Gescheites auf den Tisch. Jetzt, heute leben wir. Jetzt müssen wir das Leben genießen. Ja, wer weiß, wann ich die Gelegenheit wieder habe. Ja, das ist heute so das Motto für viele Leute. Wir leben jetzt und hier. Ich möchte jetzt mein Leben genießen. Es gibt sogar viele junge Leute heute, die haben Angst vor Familie. Angst vor Familie. dann bin ich ja nicht mehr frei, kann ich ja nicht mehr machen, was ich will. Ich will lieber noch die Welt sehen, ich will das noch gemacht haben. Ja, und dann? Der Esau hat sein Erstgeburtsrecht verkauft. Da war was anderes, was Schönes, was im Moment da im Vordergrund war, das war ihm wichtig. Aber wir müssen wirklich durchsehen. Wir brauchen so ein Bewusstsein, wir möchten gerne mit dabei sein. Wir möchten die sein, die der Herr gebrauchen kann, die in Gottes Plan sind. Der Jakob, der wollte unbedingt der Erstgeborene sein. Warum? Er wollte unbedingt dieses Recht haben. Er wollte unbedingt der sein, der im Stammbaum drin ist. Der mit dabei ist in Gottes Plan. Und er hat es geschafft. Halleluja. Und aus diesem Jakob hat Gott ein Volk gemacht. Das war eigentlich dann, da kam die Hungersnot und dann durch Josef hat Gott in Ägypten etwas vorbereitet für das Volk, dass sie dort sich vermehren konnten. Und da waren sie 430 Jahre in Ägypten und haben sich vermehrt, dieses Volk. Über Jahrhunderte, am Ende war es sogar so, dass der Pharao sagte, die sind ja mehr als wir. Das sind zu viele. So, die mussten sie dann unterdrücken, die Ägypter. Mussten was machen. Ja, sie mussten dieses Wachstum eindämmen. Dann haben sie die Jungs, die Kinder haben sie töten lassen von den Hebammen und so weiter. Viele solche Programme wurden da gestartet, um dieses Volk zu begrenzen. War die damalige Form der etwas brutal, ne, der Geburtenkontrolle. Die Hebammen mussten halt die Kinder töten, die sie auf die Welt bringen. Aber dann haben es nicht bei jedem gemacht. Und so ist dann auch der Mose herausgekommen. Ja, ja, ist wunderbar, wie Gott es geführt hat. Aber dieses Volk hat sich vermehrt. Gott hat dem Abraham verheißen, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Was ist passiert? Er wurde zu einem großen Volk. Und dann hat er dem Abraham verheißen, Abraham, und die werden in dieses Land kommen, und das ich dir verheißen habe, und sie werden dieses Land besitzen. Abraham hat es nicht besessen. Abraham ist da nur durchgewandert. Er hat gesagt, das wird eines Tages mal meine Nachkommen gehören. Er hat nur ein Grab, so ein Grundstück gekauft für das Grab von seiner Frau. Ein Begräbnis, ein Erbbegräbnis hat er dort gehabt. Sonst hat er nichts gehabt. Und nachher kam dieses Volk durch Mose, wurde es herausgeführt und mit Josua hineingeführt ins gute Land. Und sie haben dort dieses Land eingenommen. Sie haben es eingenommen. Im zweiten Anlauf. Leider haben nicht alle, beim ersten Mal haben sie nicht geglaubt und Gott hat das Volk 40 Jahre in der Wüste bleiben lassen. 40 Jahre, bis die ganze Generation aufgerieben war, die vorher nicht geglaubt hatte. Außer Josua und Kaleb. Die haben geglaubt. Das waren die von den 12 Kundschaftern, die geglaubt haben, Gott wird uns in dieses Land hineinbringen. Und die waren nachher wieder dabei. Sogar der Kaleb im hohen Alter. Er sagte, er will gerne dort dieses Gebiet da oben in den Bergen, da wo noch die Riesen sind, wo es noch Söhne Enaks gibt. Er nimmt es gerne ein. Ich bin heute noch so jung wie damals, vor 40 Jahren. Habe immer noch genauso stark und unternehmenslustig wie damals. Ich werde dieses Land in Besitz nehmen. Wunderbar. Gell? Stark im Geist nehmen wir das gute Land ein. Ja, das ist eine Übung des Glaubens. Das gute Land ist heute Christus als unser Leben. Christus, der alles für uns sein möchte und alles für uns ist, in dem wir leben, durch den wir leben. Nicht nur Manna morgens in der Wüste, sondern alles. Er möchte alles für uns sein, jeden Tag. Das ist das gute Land, das wir im Glauben einnehmen müssen. Hat alles auch eine Bedeutung für uns heute. Aber Gott hat mit seinem Volk diesen Plan erfüllt. Er hat dieses Volk hineingebracht. In das Land. Und sie haben Obwohl große, starke Völker dort waren, hat Gott diese Völker vor ihnen her vertrieben und hat ihnen dieses Land zugeteilt als Erbe. Und immer, bei Mose war noch eine ganz wichtige Sache, Mose hat gesehen, Gott möchte eine Wohnung haben. Gott hat dem Mose, David auch, klar, bei Mose hat es angefangen. Mose hat in der Wüste für den Herrn eine Hütte, eine Stiftshütte gebaut. Und Gott hat ihm gesagt, sieh zu, dass du alles genau machst nach dem Muster, das du auf dem Berge siehst. Ich habe die Verse hier drin, brauchen wir nicht näher drauf eingehen. Aber Mose war treu und hat genau gebaut. Weißt du, Mose hätte vielleicht auch Ideen gehabt, möglicherweise, obwohl er war ja jetzt schon alt. War vielleicht sein Vorteil. War nicht mehr so ehrgeizig, seine Ideen durchzusetzen. Weißt du, wenn wir alle so unsere tollen Ideen haben, wie die Gemeinde gebaut wird, wird es schwierig. Mose hat genau gebaut, wie er es auf dem Berg gesehen hat. Er hat ein Muster von Gott gesehen, hat das Vorbild gesehen und dann hat er es umgesetzt. Das ist wunderbar. Wir brauchen eine Vision, eine Sicht von der Gemeinde. Die Wohnung Gottes ist nichts anderes als Christus und die Gemeinde. Die Gemeinde, die der Herr heute baut. Mose hat ein Zelt gebaut. Zelt baust du ab und wieder auf. Dort gab es eine Priesterschaft, den Priesterdienst. Es gab auch Opfer. Weil das Salböl war dort. Ja? Und wie gesagt, wir haben von der Salbung heute Morgen gesungen. Geschwister, das Salböl im Alten Testament durfte nirgends anders verwendet werden, als nur im Haus Gottes. Das gehört zum Haus Gottes dazu. Die Priester wurden mit diesem Salböl gesalbt und auch das Gerät im Haus. Und wenn jemand mit diesem Öl in Berührung kommt, er soll dem Heiligtum verfallen, heißt es dort. Ja, das ist ein Salböl und das ist die Salbung, die uns alles lehrt. Und die hat nicht nur mit uns persönlich privat zu tun, sondern die hat sehr viel mit dem Aufbau der Gemeinde zu tun. Die hat sehr viel mit dem Gemeindeleben zu tun. Hat mit dem Werk Gottes zu tun. Da brauchen wir die Salbung. Ihr habt die Salbung und ihr alle wisst, sagt Johannes zu ihnen. Ihr habt die Salbung, ihr alle wisst. Und da ging es eigentlich um Lehren. Auch um Lehren, die in die Gemeinde reinkommen. Die nicht ganz richtig sind, nicht ganz in Ordnung sind. Wie kannst du unterscheiden? Hat jemand die Bibel, verstehst, kann dir alles ganz genau erklären. Hast kein Argument dagegen. Du hast nur die Salbung. Deswegen ist wichtig, dass wir alle in der Gemeinde auf die Salbung lernen zu achten. Die Salbung, das ist Christus als der Geist. Mit allem, was Christus ist, ist in uns hinein, wird gesalbt. Und jedes Mal, wenn du zum Herrn kommst, zum Wort kommst, wird weiter gesalbt. Wenn du dein Herz zum Herrn zuwendest, wird weiter gesalbt. Gell? Wenn du mit ihm Gemeinschaft hast, da wird gesalbt. Die Salbung, das ist nicht nur eine Salbe. Es ist Salbung. Salbung heißt, das ist was in Bewegung. Eine Salbe, die habe ich da in der Dose, dann steht die da. Aber die Salbung, die salbt gerade. Salbt dich. Die gibt dir ein Empfinden für den Geist, ein Empfinden für das, was dem Herrn gefällt, was ihm entspricht oder auch was ihm nicht entspricht. Vielleicht gibt es Dinge, die aus der Bibel sind und richtig erscheinen. Aber die Salbung sagt, kein so ein gutes Empfinden. Ist vielleicht doch. Ich kann es manchmal nicht allein nur am Buchstaben festmachen. Ich brauche die Salbung. Und wie euch die Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so wohnt in ihm. So bleibt in ihm, so wohnt in ihm. Was lehrt uns die Salbung? In ihm zu bleiben. In dieser Gemeinschaft zu bleiben. Das ist die Salbung, das ist der Auftrag und die Aufgabe der Salbung. Bleibt in ihm. Und die Wohnung Gottes war ein Höhepunkt im Alten Bund. Bei Mose war es die Stiftshütte in der Wüste. Später dann waren sie schon lange im guten Land, die Feinde waren vertrieben. Und dann hat David, das kann man in Psalm 132 sehr schön auch nochmal nachlesen, David hat ins Herz bekommen. Er sagte, ich wohne hier in einem Haus, ne, in Psalm 132. Ein Aufstiegslied. Gedenke, o Herr, an David und all seine Mühsal, der dem Herrn geschworen und dem mächtigen Jakobs ein Gelübde getan hat. Ich will nicht in das Zelt meines Hauses gehen, noch auf mein Bett steigen. Ich will meine Augen nicht schlafen lassen, noch meine Augenlider schlummern, bis ich eine Stätte für den Herrn finde. Eine Wohnung für den mächtigen Jakobs. So, hier sieht man, David hatte im Herzen, er war ein Mann nach Gottes Herzen. Und er hatte ein Herz dafür, was auch Gott möchte. Viele Menschen, die möchten gerne Gott kennen, von Gott gesegnet werden. David hat viel erlebt, dass Gott ihn im Kampf unterstützt hat und geführt hat und ihm den Sieg gegeben hat. Aber David hatte ein Empfinden dafür, Gott hat auch ein Bedürfnis. Gott hat ein Bedürfnis. Nicht nur wir Menschen haben Bedürfnisse. Nicht nur wir, das Land möchte gerne oder das Volk möchte gerne Frieden mit den Feinden oder vor den Feinden, sondern Gott möchte eine Wohnung haben. Gott hat sein Volk in dieses Land geführt und er möchte unter diesem Volk wohnen. Und er möchte ein Haus haben, eine Wohnung. Und er hat schon zu Mose damals gesagt, wenn ihr in dieses Land kommt, dort werde ich eine Stätte erwählen. Unter einem eurer Stämme einen Ort werde ich erwählen. Und dorthin, dort sollt ihr dreimal im Jahr kommen. Dort sollt ihr meine Feste feiern und vor dem Herrn, eurem Gott, essen und fröhlich sein. Über alles, was eure Hand erworben hat. Das soll für uns auch zeigen, das Gemeindeleben ist eigentlich nichts anderes als dieses Haus, wo wir den Reichtum Christi zusammenbringen und wo wir gemeinsam uns an diesem wunderbaren Gott freuen und mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist der Ausdruck unserer Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ein Gemeindeleben, eine Gemeinde, die herrlich ist. Warum ist sie herrlich? Weil wir alle diesen reichen Christus erfahren und kennen und mit in sein Haus bringen. Wir brauchen ein Herz für den Herrn. Der Herr möchte seine Wohnung haben. Wie David, ne, der sagt eines Tages, ich wohne in einem getäfelten Haus, bei mir ist alles in Ordnung, also ich kann nicht klagen. Schön bequem, gemütlich, sieht gut aus, repräsentativ, ja, ein schöner Palast, den David hatte. Und dann sieht er, und wo ist eigentlich die Lade Gottes, wo ist denn die, wo ist denn Gott? Was hat er denn eigentlich für ein Haus? Und dann hat er sich vorgenommen, er wird Gott ein Haus bauen. Und der Herr hat ihm auch gezeigt, wo dieses Haus sein soll. Ja, den Tempelplatz hat er ihm gezeigt. Das ist auch nicht unwichtig. Wohin kommt das Haus? Nicht einfach nur für Gott ein Haus bauen und denken, Gott, das ist für Gott schon okay. Ja, wir denken, wenn wir mal was für Gott machen, das sei für Gott okay. Aber Gott hat seine klaren Vorstellungen, was er haben möchte, wie er es haben möchte. Vor allem, wenn es um sein Haus geht. Weiß nicht, vielleicht, wer von euch hat schon mal ein Haus gebaut oder hat ein Haus? Wenn da irgendjemand kommt und irgendwas dran rummurkst oder irgendwas auf dein Grundstück stellt und denkt, das wird dir schon gefallen. Ja, aber so sind wir Menschen. Das ist zum Lachen, was in den letzten 2000 Jahren im Namen von Christus alles aufgestellt worden ist. Das ist wirklich, wenn es nicht so traurig wäre und so ernst, dann wäre es zum Lachen, wäre ein Witz. Deshalb, der Herr möchte vollenden und er möchte mit uns vollenden. Und wir müssen lernen und sehen, was er haben möchte. Dass wir nicht nochmal die gleichen Fehler machen, die vor uns gemacht worden sind. Immer wieder wurden die Fehler gemacht. Entweder man ist zu kurz gefallen, hat sich nicht getraut, diesen Weg, diesen Stand für Gott konsequent einzunehmen, oder man ist übers Ziel hinausgegangen. ist drüber hinausgeschossen. Ja, und hat Dinge hineingebracht, die der Herr eigentlich nicht angeordnet hat. Deshalb brauchen wir ein Empfinden dafür. Was will Gott? Was will der Herr? Und auch David war einer. Er war ein Freund Gottes. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. David wurde von Gott ausgesucht. Nicht nach äußeren Kriterien. Es war nicht einer, der einen Kopf größer war als die anderen. Er war eher einen Kopf kleiner. Und er war nicht der, den man erwartet hätte, der jetzt König werden könnte. Ja, was will der Kleine da? Das hat der immer da draußen auf der Wiese und immer bei den Schafen. Das ist der Jüngste. Mit dem hat niemand gerechnet. Der hat da draußen seine Lieder gedichtet. Und dann, als er Samuel den König salben wollte, da haben sie ihm die großen Söhne, diese stattlichen Männer vorgeführt. Komm, Samuel hat schon gewusst, Gott sieht nicht, was vor Augen ist, sondern Gott sieht was das Herz an. Da muss noch einer da sein. Ach so, der Kleine, ach so, ja, gut, dann holen wir den auch noch. Der war's dann. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott sieht nicht, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. Und David hatte eine Beziehung von Kind auf mit dem lebendigen Gott. Deshalb hatte er auch keine Angst vor einem Goliath. Woher kommt es? David war nicht so mutig in sich selber. Glaub nicht, dass er so ein starker, mutiger, junger Mann war. Weißt du, so durchtrainiert und alles. Nee, er kam dorthin und hat gesehen, dass jemand diesen wunderbaren Gott, den er kennt, verlästert und verhöhnt und darum brüllt. Ja? Und er wusste, dem muss ich jetzt ins Maul stopfen. Der muss jetzt aufhören. Das geht nicht. Der kann nicht den lebendigen Gott verhöhnen und das Heer des Herrn Zebaoth liegt da und macht nichts. Das geht ja gar nicht. Und hat er tatsächlich diesen Goliath besiegt. Ja, und wusste, Gott ist mit ihm. Das war nicht, weil er so stark war, sondern weil er den Herrn gekannt hat und weil er den Herrn geliebt hat. Nichts auf seinen Herrn kommen. Es geht nicht. Und wenn er noch so groß ist, der Mann, 3 Meter oder wie? Brauchen so ein Herz wie David. Gell? Das ist, ja, und er war auch geübt, hatte ihn dann mit dem Stein abgeschossen. Ja, das ist wieder ein anderes Bild. Gell? Wir kennen das. Ja, das ist einfach unser Umgang mit dem Herrn. Wir üben uns einfach in der Gemeinschaft mit ihm. Das Wort, ja, wir gehen um mit dem Wort und in der richtigen Situation gibt der Herr uns das richtige Wort. Halleluja. Und ein Schuss und er sitzt. Wunderbar, gell? Amen. Genau. Das Zeugnis des Herrn ist seine Wohnung in einem wunderbaren, guten Land. Das verheißene Land. Jetzt war das Volk dort. Es wurde der Tempel gebaut unter Salomo. Und es war ein wunderbarer Tempel. Ein herrliches Haus. Die besten Handwerker von der ganzen Region dort wurden beauftragt, dieses Haus zu bauen. Das beste Material wurde herbeigeschafft. Zedern vom Libanon, Steine, was immer da gebraucht wurde, zusammen aufgebaut. Und es gab ein herrliches Haus. Und müsst mal die Geschichte lesen von der Einweihung. Da wurden Tausende von Opfern gebracht. Ja. Also es war ein Riesenfest. Und es heißt auch, wie bei der Stiftshütte vorher, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Ja. Das heißt, das Haus wurde vollendet. Gott sagt nicht nur, baue mir ein Haus. Und Gott vollendet. Was er anfängt, vollendet er. Selbst nachdem das Volk wieder ungehorsam war, der Fall war groß, das Volk Israel ist ungehorsam geworden und Gott hat dieses Volk wieder gestraft und hat sie wegführen lassen, die meisten nach Babylon und sie waren dort in Gefangenschaft 70 Jahre und am Ende, und Gott hat aber von vornherein schon gesagt, ich werde euch nach 70 Jahren wieder zurückbringen in euer Land. Nach 70 Jahren Gefangenschaft wendet Gottes Blatt Und es kommt ein wohlgesonnener König dort und der ruft alle Juden dort auf, wer von seinem Volk ist, denn mit dem sei sein Gott, und kehrt wieder zurück nach Jerusalem, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Und es war ein Überrest. Und wenn ihr mal lest in Esra, sind so wenige, dass sie alle Familien mit Namen genannt werden können. Sogar die Anzahl der Kamele und der Esel wurde dort erwähnt. Ja, es war für Gott sehr wichtig, wie viele und wer dort jetzt zurückkehrt. Es war nur ein Überrest. War nicht ein riesengroßer Aufbruch. Es war ein Überrest. Die, die treu waren, die den Ruf gehört haben und gefolgt sind. Auch wie das Prinzip von Abraham damals. Genauso ist auch heute, sagt Gott, geht aus ihr, mein Volk. Er sagt, geht aus Babylon. Geht zurück und baut die Gemeinde wieder auf. So haben sie damals wieder aufgebaut. Und in Esra sieht man, welche eine Freude das war. Schon allein, als sie den Grund gelegt haben zum Haus des Herrn, war es eine Freude, die man weithin hören konnte. Die haben nur den Grund gelegt. Da war noch kein Haus gestanden, aber sie haben den Grund gelegt und es war ein Freudenfest. Sie haben wieder angefangen, an dem Ort, den Gott verheißen hat und den Gott verordnet hat, dort wieder das Haus aufzubauen. Als erstes haben sie einen Altar aufgebaut, einen Brandopferaltar. Und haben wieder die Opfer gebracht. Gott, die Opfer gebracht, die ihm zustehen. Und dort, und da war der Segen des Herrn drauf. Obwohl alles gegen sie war, ringsrum, Spott, Hohn von den Nachbarn, alle waren dagegen. Niemand hat geglaubt, dass das fertig wird. Wenn da ein Fuchs auf die Mauer springt, dann bricht die doch wieder ein. Ja, die haben so gelästert und gespottet. Ja. Und als sie dann gesehen haben, oh, die machen ja ernst, die bauen ja richtig, dann wollten sie dann am Ende mitmachen. Und dann haben die Brüder ein klares Empfinden gehabt, nein, wir bauen hier. Es gibt hier keine Vermischung. Ja? Und wir bauen, weil der Herr uns etwas gezeigt hat. Und dort haben sie diesen Tempel wieder aufgebaut. Und wie wurde der Tempel gebaut? Wie wurde Jerusalem wieder aufgebaut? Das sieht man in Sacharja, wir haben vorhin den Vers gelesen. Nicht durch Heer oder Kraft, ja, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr. Gell? Vorher sieht man diese Vision, es war ein Leuchter ganz aus Gold. Und da waren zwei Ölbäume und dieser Leuchter wird versorgt mit goldenem Öl. Und da fragt der Engel, fragt den Sacharja, weißt du nicht, was das ist? Ich sprach, also Sacharja, nein, mein Herr. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Leuchter ganz aus Gold. Mit einer Schale oben drauf, sieben Lampen und so weiter. Zwei Ölbäume. Ja, und da leuchtet ein Leuchter. Und der wird versorgt mit Öl von zwei Ölbäumen. Mit Gießröhren und so weiter. Das war so ein Gestell, Lampengestell. Und der Engel fragt, weißt du nicht, was das ist? Nein, Herr, ich weiß nicht. Herr, ich weiß nicht. Und dann sagt er, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Das Zeugnis des Herrn, das er baut, auch in unserer Zeit, das wird nicht durch Heer oder Kraft. Und das bedeutet auch nicht durch Menschenkraft, nicht durch menschliche Weisheit, menschliche Fähigkeiten gebaut. Es gibt im christlichen Szene viele fähige Leute, die alle was auf die Beine stellen. Mehr oder weniger. Aber der Herr sagt uns, es wird nicht durch Heer oder Kraft gebaut. Der Herr hat kein Gefallen an den Schenkeln des Mannes, noch an der Stärke des Rosses. Sondern es wird wie gebaut? Durch meinen Geist, spricht der Herr. Und der Geist in diesem Bild mit der Lampe, das ist einfach dieses Öl, das fließt. Das Öl, das fließt, führt dazu, dass das Zeugnis scheinen kann. dass Gott sein Zeugnis hat auf dieser Erde. Und das ist das Gemeinde, das ist die Gemeinde heute. Gell? Wer bist du? Du großer Berg, der du doch vor Zerubabel zur Ebene werden musst. Das ist, es gibt Berge, die sich dagegen stellen. Wisst ihr, alles stellt sich gegen die Gemeinde. Wenn du nur für Jesus bist, das geht noch. Das will der Feind natürlich auch nicht. Aber in dem Moment, wo du dich hingibst und sagst, ich möchte mich hingeben für den Aufbau der Gemeinde, da wirst du Berge sehen. Da erheben sich plötzlich Berge, die hast du vorher gar nicht gesehen. Es wird sich alles uns in den Weg stellen. Aber da können wir sagen, wer bist du, du großer Berg, der du doch vor Zerubabel zur Ebene werden musst? Dieser Berg muss vor dem Herrn zur Ebene werden. Unser Zerubabel heute, das ist der, unser Bauleiter und der Anführer, das ist Jesus. Gell? Vor ihm muss jeder Berg zur Ebene werden. Er wird hervorholen den Schlussstein, dass man rufen wird, Gnade, Gnade. Er wird den Schlussstein hervorholen. Seht ihr, er fängt nicht bloß an. Es war nicht bloß ein Freudenfest auf dem Grund der Einheit dort. Ne? Hurra, wir haben den Grund genommen. Jetzt sind wir alle auf dem Grund der Einheit, alle eins. Herrlich. Geschwister, ich erinnere mich noch, das waren herrlich, als wir damals gesehen haben, dass der Herr seine Gemeinde baut. Und dass es einen Grund gibt, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Gell? Wir sind eins aufgrund dessen, dass wir den Herrn haben, dass wir erlöst sind, an Christus glauben und wir treffen uns, weil wir am gleichen Ort wohnen, als die Gemeinde dort. Gibt keinen anderen Grund, uns zu trennen, als der geografische. Als wir das gesehen haben, das ist wirklich so klar. Und das ist wirklich ein Licht, das dadurch kommt. Ja, weil sonst baut jeder seine Gruppe. Der eine baut eine, ja, da gibt es die Baptisten, dann gibt es dort die Evangelischen, dann gibt es dort die freien Evangelischen. Und dann gibt es die charismatischen Gruppen, die verschiedenen Pfingstgemeinden. Ja, dann gibt es die Gemeinde Gottes und dann gibt es die Gemeinde Christi. Du denkst, sie sind alles die gleichen. Nein, sind sie nicht. Jeder macht seine eigene Sache. Und das Wort zeigt uns, ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ich baue meine Gemeinde auf diesen Grund der Einheit, den wir im Neuen Testament sehen. Ein Ort, eine Gemeinde. Ein klares Prinzip. Und wer regiert dort, ist der Geist. Ja? Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch den Geist. Wer regiert in der Gemeinde? Wer regiert dort? Geschwister, der Geist muss in der Gemeinde regieren. Es sind nicht Menschen. Selbst wenn Menschen ein bestimmtes Format haben, sage ich mal. Sie dürfen nicht regieren, muss immer der Herr. Ich war so beeindruckt, wie ein Paulus einmal zu einem Petrus sagt, ihm widersteht und ihm sagt, du wandelst nicht recht nach der Wahrheit. Obwohl der Petrus viel länger schon in der Gemeinde war. Petrus kannte den Herrn schon von Angesicht. Er ist 3,5 Jahre mit ihm rumgezogen als Jünger. Der kannte den Herrn. Aber er hat in einem Punkt ist er nicht nach der Wahrheit gewandelt und der Paulus musste ihn zurechtweisen. Das zeigt, es gibt diesen Ausgleich. Der Geist regiert. Das heißt nicht, dass du jetzt den Petrus von jetzt an, wie soll ich mal sagen, ah ja, der Petrus, habt ihr das gehört, ja? Der heißt nicht nach der Wahrheit gewandelt. Ja, das geht nicht. Jemanden zu kritisieren, der einen Dienst hat in der Gemeinde und auch vom Herrn, eingesetzt ist, als ein Apostel zum Beispiel, das ist keine kleine Sache. Das dürfen wir nicht machen. Auch nicht so locker darüber sprechen. Das geht gar nicht. Aber wir müssen dem Herrn folgen. In der Gemeinde regiert der Geist. Das ist wunderbar. Geschwister, ich sehe das so auch für mich als einen Schutz an. Es gibt Brüder, die mir mal sagen, wenn es drauf ankommt, die mich auch mal zurechtweisen und mir auch mal helfen. Ja, wir brauchen den Leib und wir brauchen den Geist. Und der Geist ist es, der die Gemeinde, der in der Gemeinde die Herrschaft hat. Und als Jesus kam, er hat absolut mit dem Vater in dieser Gemeinschaft gelebt. Deshalb hat er auch seine Autorität. Du denkst, ja, es hat noch nie ein Mensch so geredet wie dieser. Ja, woher kommt es? Hat er eine besondere Begabung gehabt, irgendwo eine rhetorische Ausbildung? Konnte sich da hinstellen und reden? Nein, sein Wort war in Kraft, weil er eins war mit dem lebendigen Gott. Er war in der Gemeinschaft mit dem Vater. Er wusste genau, die anderen sind gar nicht in der Gemeinschaft mit dem Vater. Mein Vater ist alle Zeiten bei mir. Der mich gesandt hat, der ist bei mir, ist mit mir. Und ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Das war das Leben Jesu. Und heute in der Gemeinde. Und Jesus hat auf seinen Dienst auf dieser Erde auch vollendet. Er hat ihn vollendet. Er sagt, meine Speise ist die, dass ich den Willen des Vaters tue und sein Werk vollende. Und er hat es vollendet. Geschwister, der hat in 3,5 Jahren seine Jünger ausgebildet. Normale Ausbildungszeit. Fertig, die waren ausgebildet, die waren nachher in der Lage, das Werk weiterzutragen. Das hat er erfüllt. Er hat seinen Auftrag ausgeführt. Er ist am Ende ans Kreuz gegangen. Er wusste, das steht bevor. Hat es auch zwischendurch mehrmals gesagt. Und er ging ans Kreuz, um die Erlösung zu vollbringen. Und er sagt, während er mit den Jüngern zusammen ist, Petrus, dass du mich erkannt hast, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Der Vater hat dich lieb, er hat dir was offenbart. Du hast mich erkannt als den Christus, als den Sohn des lebendigen Gottes. Und ich sage dir auch, ich will meine Gemeinde bauen. Ich baue meine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle werden es versuchen, aber sie werden sie nicht überwältigen. Das zeigt, der Herr hat im Blick den Aufbau der Gemeinde. Er hat im Blick die Vollendung. Er hat sein Werk vollendet und er hat den Jüngern auch gezeigt, wofür er sie berufen hat. Er hat dem Petrus schon gleich am Anfang gesagt, du, wie heißt du? Simon. Du sollst Petrus heißen. Ab jetzt Petrus. Ab jetzt heißt du Stein. Stein. Ich will nämlich was bauen und da brauche ich Steine. Und jetzt sind wir alle lebendige Steine. Und der Herr hat am Kreuz, als er gestorben ist, nicht nur unsere Sünden dort getragen. Er hat alles erfüllt. Er hat in seinem Leben alle Forderungen Gottes erfüllt. Alle Prophezeiungen über ihn erfüllt. Er hat ein gerechtes Leben geführt, ohne Sünde. Er war der erste und einzige Mensch, der je wirklich im Willen Gottes gelebt hat. Das hat er völlig erfüllt. Alles erfüllt. Wenn du jetzt so eine Liste hättest, was man abhaken kann an Jesus, alles grün abgehakt. Alles erfüllt. Bis zum Tod am Kreuz. So gehorsam war er. Alles erfüllt. Und dann ist er im Tod geblieben und auferstanden und aufgefahren. Er ist über alles erhöht worden. Sein Werk ist vollendet, ist erfüllt. Da ist nichts mehr hinzuzufügen. Aber jetzt ist er der Christus auf dem Thron, der für uns einsteht, der die Gemeinde hervorbringt. Und die Gemeinde ist heute das, was er vollenden muss. Ja, deshalb ist er der Melchisedek, der für jeden von uns einsteht. Er ist treu über das ganze Haus Gottes heute. Ja, er ist der, der für dich einsteht. Wenn du mal schläfst, ist er wach. Ja, er schläft noch, schlummert nicht. Ja, lob den Herrn. Und die Gemeinde wird vollendet. Da sind wir heute bei. Schwester, wir haben nicht nur angefangen, sondern wir möchten vollenden. Ich weiß nicht, wisst ihr, wenn man was anfängt, es ist immer schade, wenn es nicht fertig wird. Und der Herr sagt zu seinen Jüngern, wenn mir jemand nachfolgt, ja, dann soll er gut den Preis überschlagen. Nicht, dass er nachher als einen, wenn du einen Turm bauen willst, nicht wahr? Also einer, der Jesus nachfolgt, ist wie einer, der einen Turm baut. Und überleg dir es gut, sonst könnte nachher, wenn er nicht fertig wird, könnten die anderen sagen, ja, guck mal, jetzt hat er angefangen und ist nicht fertig geworden. So ist unser Herr nicht. Der Herr weiß auch, warum er uns berufen hat, weil er es mit uns fertig bauen will. Lob den Herrn. Und in Johannes 9, diese Geschichte habe ich heute Morgen auch gelesen, Hartmut. Da geht dieser Blinde, bekommt. Warum ist der blind, fragende Jünger? Wer hat gesündigt? Wahrscheinlich sein Vater, schwere Sünde begangen. Und der Herr sagt, nicht dieser oder jener hat gesündigt, sondern damit Gott, die Herrlichkeit Gottes an ihm offenbar wird. Und dann hat er Speichel genommen und Erde und es zusammengemischt zu einem Brei mit Spucke und ihm auf die Augen geschmiert. Wisst ihr, das ist, wenn der Herr zu uns spricht. Wenn erstens mal, dass Jesus Mensch geworden ist. Gott ist Mensch geworden, hineingekommen, im Fleisch gekommen. Ja? Der Hauch Gottes, der Speichel Gottes mit diesem Erde zusammen und dann aufs Auge geschmiert. Aber das war nicht alles. Er sagt zu ihm, geh hin und wasche dich. Geh hin und wasche dich. Damit er wieder sehen wird, muss er erstmal lernen zu folgen. Ja? Manchmal, weißt du, viele hören Botschaften. Man hört vieles im Wort. Man möchte alles verstehen. Ja? Aber der Herr sagt zu dir, geh hin und wasche dich. Du hast jetzt schon genug gehört. Du hast einen dicken Brei auf den Augen. Du siehst nicht besser als vorher, eher schlechter. Ich will nur wissen, ob du gehorchen kannst. Jetzt geh hin und wasch dich. Gell? So wie auch wir vorhin gelesen haben, bewirkt eure eigene Errettung mit Furcht und Zittern. Wir müssen was dazu beitragen, dass sich was ändert. Der Herr hat zu mir gesprochen, der hat seinen wunderbaren Brei auf mich geschmiert. Und dann sagt er, jetzt geh hin und wasche dich. Das heißt auch, ist auch ein Bild auf die Taufe. Geh hin und wasch dich. Gell? Wenn jemand noch nicht getauft ist, so viel ich weiß, haben wir hier ein Taufbecken dabei. Geh hin und wasch dich. Ja? Das hat auch was damit zu tun, dass der Herr sein Werk in uns vollenden kann. Gell? Dass wir mit ihm ein bisschen mitwirken. Ist nicht viel. Waschen mache ich jeden Tag. Aber wenn der Herr mir sagt, jetzt wasch dich, ist auch was Besonderes. Gell? Und dann erst werden unsere Augen wirklich geöffnet. Dass der Herr uns gebrauchen kann und dass sein Werk in uns erfüllt wird. Lob den Herrn. Der Herr wird nicht aufhören, bis er sein Werk vollendet hat. Ich denke, wir leben in einer wunderbaren Zeit, wo alles wird immer schneller. Und ich sage euch, der Aufbau der Gemeinde muss auch immer mehr vorankommen. Nicht nur die Welt erfindet immer mehr und wird immer besser, immer ausgereifter, sondern wir müssen sehen, der Herr hat auch ein Werk mit uns in dieser letzten Zeit. Es ist keine Kleinigkeit, dass wir hier sind. Lob den Herrn.